Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm dir deine Zeit und lass dich inspirieren. Hallo und schön, dass du wieder reingeschaltet hast. Ich werde immer wieder gefragt, schadet eine Fremdbetreuung mein Kind? Woran erkenne ich eine gute Fremdbetreuung? Und was macht das Ganze mit der Mutter-Kind-Beziehung? Und ich habe mir zu diesem Thema eine Expertin eingeladen und Lena Busch beantwortet mir die Fragen, welche Auswirkungen eine Fremdbetreuung auf die Mutter-Kind-Beziehung hat, wie du erkennst, ob eine Krippe zu deinem Kind passt und ab wann ein Kind als eingewöhnt gilt. Aus diesem Interview sind 2 Episoden geworden, weil wir so lange geplaudert haben und heute wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem ersten Teil. Willkommen erneut in meinem Podcast und schön, dass wir mal wieder miteinander sprechen. Für alle, die Lena noch nicht kennen, Lena führt ein Online-Business namens Familienleicht und wir haben bereits schon Episoden miteinander aufgenommen und ich stelle Lena jetzt gar nicht groß vor, sondern verlinke die anderen Episoden in den Shownotes. Und Lena, vielleicht kannst du einfach mal sagen, was ist denn so dein aktuelles Projekt, an dem du gerade arbeitest?
Ja, vielen Dank, Caroline. Ja, schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Ich bin gerade in der Vorbereitung, dass am 1. Mai mein Programm Mama Goes Business in 9 Monaten zu deinem Business Baby wieder startet. Und das ist jetzt nicht mehr so lange hin. Das heißt, jetzt ist gerade groß Vorbereitungen, Werbetrommel, Trommelrühren, Teilnehmer an Bord nehmen und ganz im Moment veranstalten wir dazu so eine Themenwoche, Informationswoche. Wie kann ich als Mama mein eigenes Business aufbauen? Wo wir so auf solche Grundfragen wie Zeit, Geld, teilweise auch Betreuung, Geschäftsidee und sowas, wo wir darauf ein bisschen eingehen und so die dringendsten Fragen da erstmal klären. Ja, also im Moment geht's ein bisschen mehr rund als sonst noch.
Ich wollte gerade sagen, es klingt nach viel los. Schön, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast. Und ich verlinke dann die Themenwoche auch unten in den Shownotes für die, die das ganz spannend finden. Heute geht es bei uns ja um das Thema Fremdbetreuung und Eingewöhnung in die Kita. Und da ist meine erste Frage an dich. Ab welchem Alter ist eine Fremdbetreuung gut bzw. geeignet für ein Kind? Bzw. gibt es ein Alter, wo eine Fremdbetreuung meinem Kind schadet?
Also ich bin da zum einen von meiner Meinung her und auch das deckt sich mit den, sagen wir mal, mit den wirklich jetzt aktuelleren Studien oder Studien, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten vorgenommen sind. Es kommt weniger auf das Alter des Kindes an oder grundsätzlich Betreuung oder Nichtbetreuung, sondern wirklich auf eher individuelle Voraussetzungen. Mhm. Sprich die Qualität der Betreuungseinrichtung, die Feinfühligkeit der Betreuer, auf den Begriff können wir insgesamt vielleicht nochmal ein bisschen eingehen, der spielt so in dieser Bindungstheorie insgesamt eine große Rolle. Und wie die Eltern damit umgehen, ja, und dann letztendlich auch auf das einzelne Kind unterm Strich gesagt. Also so alle großen Bindungsforscher wie Karl-Heinz Brisch, Lieselotte Arnert und so weiter, die sind sich da relativ einig. Und es gibt eine Studie aus den USA, die wurde Anfang der 90er Jahre begonnen, ist also mit viel Geld und großem Aufwand in Auftrag gegeben worden und lief dann wirklich, oder läuft vielleicht sogar noch, ne, lief jedenfalls über 16, 17 Jahre, wo man das wirklich relativ genau untersucht hat. Und da kam eben das dabei raus, ne, dass es wirklich um ganz individuelle Faktoren geht und unterm Strich gesagt, dass es eigentlich immer gut ist, wenn ein Kind irgendwie von Personen umgeben ist, die feinfühlig darauf reagieren, wie es ihm geht, ganz platt gesagt.
Was bedeutet denn eine Krippe? Also Krippe, ich weiß gar nicht, ist das offiziell definiert? Das ist bei uns hier ab einem Jahr bis zum dritten Jahr.
Ja, so kenne ich es auch, aber das ist, die Begrifflichkeiten sind regional ein bisschen unterschiedlich.
Okay, also sagen wir mal für die ab 1 bis 3, was bedeutet für diese Altersgruppe, beziehungsweise was bedeutet eine Fremdbetreuung für Krippenkinder, für die Bindung zwischen der primären Bezugsperson, was ja meistens die Mama ist, und das Kind? Was hat das für Konsequenzen oder Auswirkungen?
Also da ist jetzt so, sagen wir mal, die Bindungsforschung dahingehend weiter, als sie es vor ein paar Jahrzehnten bei John Bowlby, so dieser Bindungspapst, der das alles so entwickelt hat, der dachte noch quasi, dass man diese Bindung wirklich sozusagen auch mit täglichen Abwesenheiten unterbrechen kann. Da ist man inzwischen etwas schlauer, dass, ja, wie soll ich sagen, dass auch Kleinkinder so vergesslich dann doch nicht sind. Also sprich, dass die Bindung zur primären Bezugsperson, zur Mutter dann auch erhalten bleibt, auch über diesen Krippenalltag hinaus, dass die der Bindung also nicht schadet. Immer vorausgesetzt, dass die Mutter auch zugewandt ist und auch ja mit dieser Feinfühligkeit auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht. Sprich, dass sie schaut, wie es dem Kind geht, ne, dass sie dann quasi, wenn das Kind aus der Krippe kommt, sich ihm auch wirklich ja widmet sozusagen, ne? Also man hat dann auch festgestellt in diesen Studien, dass so sagen wir mal, länger betreute Krippenkinder, da gibt's dann häufig diese Qualitätszeit sozusagen, ne, dass dann die Eltern auch wirklich voll für das Kind da sind, Dinge auch extra für das Kind machen, sich ihm extra zuwenden, während bei Kindern, die zu Hause betreut werden in dieser Zeit, ne, da gibt's diese extra Zuwendung weniger, da sind das eher so Punkte über den Tag verteilt, ne? Kennen wir ja auch alle selbst. Da sitzt man vielleicht mal kurz auf dem Sofa und kuschelt und dann ist es mehr so ein Nebeneinander her, dass das Kind mit die Wäsche macht oder dass das Kind spielt, während man selber die Wäsche macht oder was auch immer, ne? Also, aber das über den Tag verteilt sich das relativ gleich bleibt. Und wenn aber also eine Ausnahme gibt es quasi, wenn die Mutter eben nicht so zugewandt ist, aber eine Betreuungsperson sehr feinfühlig auf das Kind reagiert, dann kann so eine Bindung dann durchaus auch ein bisschen springen, ne? Also, dass das Kind dann die zugewandtere Person quasi als auch gegebenenfalls primäre Bezugsperson übernimmt. Okay. Letzten Endes spielt auch der Vater dabei natürlich noch eine große Rolle, ne? Aber ich glaube, da gehen wir sowieso auch nochmal drauf ein.
Genau, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es gar nicht so sehr darum, wie viele Stunden ist mein Kind betreut, sondern es geht eher darum, wie zugewandt bin ich in der Zeit, die ich mit meinem Kind verbringe. Und dann schadet quasi eine Fremdbetreuung meinem Kind nicht. Wenn ich weiterhin zugewandt bin, hat das keinen negativen Einfluss auf die Bindung zwischen dem Kind und mir.
Ganz genau. Ja. Ganz genau. Ich meine, was man natürlich festgestellt hat, ist, dass es herausfordernd ist für das Kind. Also zum Teil wurde dann auch ein höherer Cortisolspiegel gemessen, also ne, dass das Kind doch einer gewissen Aufregung unterlag. Also da ist es dann quasi auch wichtig, dass das Kind dann auch wiederum runterkommen kann, ne? Also dass es zur Ruhe kommen kann und dann auch zu Hause quasi so ja einen Ruhepol vorfindet, beziehungsweise auch Personen vorfindet, ne, die dann auch Halt geben, sozusagen. Genau wie es dann auch solche Ergebnisse gab, wie dass es beispielsweise für die Sprachentwicklung da Krippenkinder dann teilweise ein bisschen schneller waren, ne, oder dass es da positive Ergebnisse gab, dass man aber auch durchaus festgestellt hat, dass ja, ne, dass die Kleinen sich dann mehr durchgesetzt haben, mehr durchsetzen mussten und natürlich, ne, gerade im Krippenalter dann mit den Mitteln, die ihnen eben zur Verfügung stehen. Und das ist dann zum Teil zwischen zwei Zweijährigen dann nicht so sehr die Sprache. Und da gab es wohl Ergebnisse, dass wenn die Kinder sehr lange betreut waren am Tag, um die 10 Stunden oder an die 10 Stunden, und das über längere Zeit hinweg, dass dann so quasi auch ein höheres gewisses Aggressionspotenzial dann auch zu beobachten war im späteren Grundschulalter. Wobei dann sowas, ne, dann auch immer schwierig zu messen und zu beurteilen ist, weil natürlich niemand sagt, ne, setzt sein Kind per se irgendwie schlechteren Bedingungen aus, um dann zu gucken, wie sich wirklich eine schlechte Krippe bei Ganztagsbetreuung aufs Kind auswirkt. Solche ja. Sachen, ne? Also ja.
Woran erkenne ich denn, welche Art von Betreuung zu meinem Kind passt? Also woran erkenne ich, ob die Form Krippe passt?
Ich glaube, oder ich beobachte so, dass das sehr kindabhängig ist und dass das Kind schon auch teilweise recht deutlich signalisiert. Ich kann da ein Beispiel aus meinem eigenen früheren Alltag geben. Bei meiner ersten Tochter und ihrer Krippenerfahrung beziehungsweise einer Unterhaltung, die ich mit einer Freundin seinerzeit geführt habe, wo wir uns über zwei Betreuungseinrichtungen unterhalten haben. Die eine war so eine, ne, so eine kleine Waldorf-Einrichtung, so ein, wirklich ein Räumchen für dann um die 10 Kinder. Und da meinte sie auch, das ist doch total schön, das ist doch total niedlich und kuschelig. Und mein Sohn findet das da auch total kuschelig. Und meine Tochter fand das dort genau wie ähnliche Settings, ne, relativ viele Personen auf relativ gleichem Raum, das fand die eben gar nicht kuschelig, findet sie auch heute noch nicht kuschelig, sondern dass sie empfindet das eher als bedrängend. Ne, also, und da war dann auch an sich immer relativ schnell zu merken, dass sie irgendwie weg will, sich irgendwohin zurückzieht, soweit sie eben kann, oder dass sie dann auch ihren Raum sich im Notfall auch schafft, wenn ihr jemand für ihr Empfinden zu nahe kommt. Ne? Also, dass sie das so nah nicht will und ihren Raum um sich brauchte. Und ich glaube, so in diese Richtung zumindest signalisieren das viele Kinder. Ne? Ob die gerne auf einem Haufen glucken oder ihren Rückzugsbereich brauchen. Und ich finde, dass man sowas dann auch in der Einrichtung ganz gut feststellen kann, indem man solche Dinge eben fragt. Ne? Wie gibt's einen Rückzugsbereich oder was machen sie, damit jedes Kind so ein bisschen seinen Raum hat, seinen Freiraum um sich rum, ne? Oder wie da halt reagiert wird. Und das dann im Verhältnis so, wie man sein eigenes Kind ja auch beobachtet, ne? In solche Situationen entstehen ja auch im Alltag.
Ja. Das heißt, ich beobachte mein Kind und gucke dann, ob es sich in einer Gruppe von Kindern wohlfühlen würde. So, das ist letztendlich eine Beobachtung und Abschätzung meiner selbst.
Im Grunde ja. Denn auch so, sagen wir mal, in so Spielplatzsituationen, ne, so Sandkastensituationen, da auch wieder wie bei meinen eigenen, bei den Mädchen war es so, ne, die eine, die zog sich dann eher zurück oder war so eher auf Beobachterposition erstmal und die andere immer gleich mittendrin. Ne, so die war dann 5 Minuten im Sandkasten oder auf dem Spielplatz und dann hatte die Freunde. Und dann, als sie dann etwas älter war, stellte sie mir dann auch immer jeweils ihre neuen Freunde dann vor. Ne? Also ich glaube, dass man sowas schon relativ schnell merkt. Nun ist es, ja, ist es nicht bei allen Kindern so extrem oder so deutlich, ne, wie jetzt bei meiner Großen und bei meiner Mittleren, ne? Aber so von der Tendenz, glaube ich, kann man das schon erkennen und dann auch so ein bisschen sehen, ne? Wie reagiert das Kind insgesamt in neuen Situationen, auch bei Geburtstagen oder sowas im Verwandtenkreis, ne? Gerade wenn andere Kinder vielleicht auch da sind, Kindergeburtstage, Treffen mit anderen Müttern, Krabbelgruppentreffen und sowas, ne? Das ist ja häufig, kann man da ja schon quasi ein bisschen erproben, weil viele ja solche Krabbelgruppen, PKIP-Kurse und sowas, ne, dann was bis zum ersten Geburtstag geht und dann kommt das Kind in die Krippe, da merkt man solche Vorlieben dann teilweise schon. Oder man merkt sie eben auch in der Krippe, in der Eingewöhnung oder auch später, dass man dann entsprechend darauf eingehen kann. Also das zeigen auch die Studien eigentlich, wobei ich dann eher, ne, so auch auf die persönliche Beobachtung gehen würde. Was tut denn meinem Kind gut? Oder ne, wo wirkt das so, als wäre das jetzt nicht unbedingt das Präferierte oder das Tollste, ne? Auch wenn dann irgendwie Schlafstörungen oder wenn das Kind über einen sehr langen Zeitraum dann irgendwie gar nicht will oder solche Dinge, ne, wo man dann schon sinnvollerweise halt guckt, ne, gibt's irgendwie andere Wege oder andere Lösungen.
Thema Eingewöhnung. Wie sieht denn eine gute Eingewöhnung aus? Und was ich mich immer frage, ist, wann ist die zu Ende? Und mir wurde damals gesagt, wenn die Betreuungsperson dein Kind trösten können, dann gilt es als eingewöhnt. Teilst du diese Meinung?
An sich weitestgehend würde ich sagen, ja, wobei es natürlich schon so ist, sagen wir mal, wenn ich oder mein Partner, je nachdem, wer die Eingewöhnung macht, ne, wenn die primäre Bezugsperson gar nicht da ist, bleibt dem Kind ja eigentlich quasi fast nichts anderes übrig, als sich entweder dann trösten zu lassen oder weiter zu weinen. Unsere Kinder sind dahingehend recht schlau und gehen recht ressourcenorientiert vor. Das heißt, wenn die so irgendwie die Ahnung haben, die kommt jetzt auch nicht gleich wieder, dann kann es sinnvoll sein, mit den Ressourcen Haus zu halten und nicht so lange zu weinen, bis man irgendwie völlig erschöpft ist, beziehungsweise ne, das machen sie dann eher dann, wenn sie es halt wirklich als schlimm, als gar nicht machbar und gar nicht gangbar empfinden. Insofern, ich denke, es ist schon sinnvoll und gut quasi, ich weiß nicht, so bei uns in der freien Schule zum Beispiel ist es so der Ansatz, dass man quasi mehr oder weniger bleibt, bis das Kind einen wegschickt, ne? Also bis man sichtlich nicht mehr gebraucht wird sozusagen. Das ist teilweise dann nicht immer möglich oder manche Einrichtungen meinen, es wäre ist nicht möglich, ne? Aber wie soll ich sagen, eigentlich quasi dem Kind länger die Möglichkeit geben, sozusagen die Wahl zu haben, gehe ich zur Mama oder gehe ich zur Erzieherin, ne, als jetzt irgendwie so ein paar Tage oder so. Ne?
Mhm. Okay, also ich sehe schon, auch hier ist natürlich wieder super individuell, wie lange das dann dauert, ne?
Ja, also ne, es gibt auch die Einjährigen, die rennen rein und die sind relativ angekommen, ne? Also das ist wirklich individuell.
Was kann ich denn machen, wenn ich gedacht habe, ach, ich gebe mein Kind so mit 1 in die Krippe, wie es gefühlt irgendwie jeder macht, und ich gehe wieder arbeiten und der Vater des Kindes auch. Und es klappt nicht, oder ich ahne vielleicht sogar schon, so Krippe ist nicht so das Beste für mein Kind. Und mein Arbeitsplatz ist aber einer ohne Kind. Was mache ich denn dann?
Ja, das fällt so ungefähr unter die Erfahrung, die wir dann irgendwann auch gemacht haben, wobei es dann irgendwann irgendwie doch geklappt hat, aber das fällt so unter, ne? Ist der Plan auch gut gelungen? Vielleicht hält er dem Leben dann doch nicht so stand und man muss sich was anderes überlegen. Das ist schwierig. Ich glaube, das sind so Abwägungen, die wir dann als Eltern treffen müssen, wo einem keiner sagen kann, das ist richtig und das ist falsch. Ne? Wenn ich nun sehr gerne arbeiten gehe und mir ist das sehr wichtig und ich habe den Eindruck, das ist für mein Kind irgendwie okay, ne? Dann ist das was anderes, als wenn ich irgendwie jeden Tag ein weinendes, verzweifeltes Kind irgendwo abgebe und mir vielleicht auch selber Gedanken mache, okay, ist, also wenn ich auch vielleicht kein Vertrauen habe, so richtig in die Einrichtung, damit steht und fällt letztendlich auch ganz viel, ne? Wenn ich die Erzieher quasi auch als Vertrauensperson für mich akzeptiert habe und für mein Kind, ne? Und wenn ich glaube und vertraue, dass die es auch gut auffangen können und gut trösten können, ne? Dann ist das was anderes, als wenn ich selber da auch irgendwie Zweifel habe in irgendeiner Form. Ich finde, da kann man nicht gut sagen, ne? Das ist so und so musst du es dann machen, ne? Da gibt es keinen Fahrplan.
Tatsächlich ist das auch ein Moment, wo ich Mamas habe, die zu mir ins Coaching kommen, ne? Weil
Ja,
das
ja.
nicht so einfach zu beantworten ist. Und ich finde, dass alle Mamas, die an dem Punkt stehen, auf jeden Fall sich gut tun, wenn sie sich in irgendeiner Form Unterstützung holen. Weil es
Ja.
hilft nicht, dann machst du das und dann geht's, ne? Also entweder du machst das und dann lässt sich dein Kind gut in der Krippe betreuen. Das gibt es nicht. Und es gibt auch
Nee.
nicht so, ah, okay, also wenn du jetzt nicht arbeiten kannst, dann bleib doch zu Hause. Das ist halt auch immer nicht so die Lösung.
Ist auch manchmal nicht so gangbar oder ne, nicht so nicht die beste Lösung für alle, ne? Letztendlich kommt es da ja dann auch drauf an, was passt für alle Beteiligten irgendwie. Und manchmal ist es tatsächlich unsere Klarheit, an der es hängt, ne? Wenn ich zum einen vertraue in die Einrichtung, in die Erzieherin, ne? Zum anderen sage, nee, ich will arbeiten gehen, mir ist es wichtig, mir ist es persönlich wichtig. Ne? Dann ist das was anderes, als wenn ich da an beiden Stellen schwanke. Und klar, wenn ich schwanke, hat das natürlich Auswirkungen auf mein Kind. Ne? Wir sind sowas wie der sichere Hafen. Ne? Und wenn der sichere Hafen sich so wackelig anfühlt, ne, dann hat das Kind natürlich schon irgendwie den Eindruck, da ist gegebenenfalls Gefahr im Verzug und tut sich mit seinem eigenen Vertrauen natürlich schwer, weil es auf uns angewiesen ist. Ne?
Kommen wir mal
Wenn
zum.
wir schon Angst haben, ne, als die Großen, dann wird es für das Kind natürlich schwierig. Gleichzeitig finde ich es auch immer, sagen wir mal, es ist so eine Sache, es wird dann oft so für mein Empfinden quasi dann auf die Mutter oder die Eltern dann auch abgeschoben sozusagen. Das ist bestimmt nur, ne, weil du dir
Ja.
nicht sicher bist. Ne,
Ach, wie oft habe ich das gehört? Du bist nicht klar.
Ja, super, ne? Also da bekommst du dann quasi zu den Sorgen und Überlegungen dann gleich noch eine mit obendrauf. Das
Ja.
ist auch schwierig.
Ja. Ja, das kenne ich tatsächlich auch selber und vielleicht stimmt es sogar auch, aber es hilft halt in dem Moment nicht, ne? Sondern
Es
es ist
hilft in dem
noch
Moment überhaupt nicht,
mal eine
ne?
Ohrfeige
Also
mehr gefühlt.
ja.
Ja.
Selbst wenn es der einzige und auslösende Grund sein sollte, wobei wir ja auch, ne, wenn wir so eine Unklarheit haben, dann haben wir ja auch bewusste oder unbewusste Gründe dafür,
Ja,
ne?
genau.
Also, aber selbst wenn das nicht so wäre und es zu 100% nur an unserer Unklarheit liegt, hilft die Ohrfeige in dem Fall halt auch nicht. Also.
Ja. Das Spannende ist ja, dass es ja oft die Mama ist, die die primäre Bindungsperson ist. Und es wird immer wieder begründet, auch mit, wir tragen die Kinder in uns und wir stillen. Und jetzt gibt es ja immer mehr so die Tendenz, auch Väter kommt in Elternzeit, übernimmt mehr Aufgaben, macht auch den Haushalt. Und da ist ja so eine, ja, Wende, weiß ich noch nicht, aber da ist auf jeden Fall was im Gange. Und was ich mich immer frage, ist es denn von der Natur aus so vorgesehen? Also was wäre denn, wenn ab Tag der Geburt Mutter und Vater sich 50-50 kümmern würden? Würde das bedeuten, das Kind hätte dann zwei gleichwertige primäre Bezugspersonen?
Aus meiner überhaupt nicht repräsentativen Erfahrung bei unserem dritten Kind, wo wir tatsächlich dann beide, ne, also mein Mann dann zumindest kurz nach Geburt dann in Elternzeit war und wir dann beide da waren, ein klares Jein. Da war es tatsächlich schon sehr so, dass dass unser Sohn den Papa sehr viel schneller auch als Trösterträger, Halter für alles, ne, akzeptiert hat, obwohl mein Mann schon immer, ne, im Rahmen des Möglichen, wenn er da war, ne, hat er sich immer gekümmert, ne, war im Haushalt mit zugange, hatte auch die Mädels im Tragetuch und so weiter, ne, aber dennoch war das bei unserem Sohn, gerade so im ersten Jahr, war das schon irgendwie, ich will nicht sagen eine engere Bindung, aber es war schon irgendwie enger. Nichtsdestotrotz gab es dann immer noch Sachen, was dann auch einfach schon, ich denke, dadurch, ne, zum einen diese 9 Monate Schwangerschaft, die können wir ja nicht wegdiskutieren. Ne, die sind halt einfach da. Mag es noch ein bisschen einen Unterschied machen? Familien kenne ich auch, wenn es wirklich schon in der Schwangerschaft quasi so gleich war, ne? Also dass das Kind auch im Mutterleib quasi schon den Vater permanent auch gehört hat und nicht nur ein paar Stunden am Tag und in der Nacht. Das mag vielleicht noch einen kleinen Unterschied machen. Ja, und dann halt eben auch zumindest, wenn man stillt, da war es halt bei uns dann schon so, dass so die Situation, ne, in denen der Kleine dann stillen wollte oder hungrig war, ne, oder auch dieses Nähe- und Saugbedürfnis dann einfach irgendwie das hatte, was durch das Stillen befriedigt wird, ne, dann war halt dennoch Mami angesagt, ne, und nicht Papa in dem Moment.
Die
Wie
Frage
das
ist ja,
dann allerdings bei Flaschenfütterung sozusagen, ne, wenn ich Fläschchen gebe, wäre das vielleicht auch noch was anderes gewesen. Kann ich jetzt nicht so sagen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir diese hundertprozentige Gleichheit hinbekommen, wobei ich auch gar nicht denke, dass wir das müssen.
die
Also,
Frage ist halt, ob das erstrebenswert ist. Das
ne,
weiß ich auch
also.
nicht.
Ich meine, später ist es ja auch immer wieder so, es gibt so diese Phasen, mal ist der eine Elternteil das Mittel der Wahl, ne? Und mal ist der eine Elternteil völlig abgemeldet, oder? Ne? Da gibt's ja auch solche Phasen und auch so Dinge. Ich meine, manches hat man ja auch mit Freunden oder irgendwie Vertrauten, ne? Dass man sich mit bestimmten Dingen eher an eine Person wendet als an eine andere.
Das war's mit dem ersten Teil des Interviews. In der nächsten Episode geht es dann weiter. Auch hier nochmal der Hinweis, mein neues Angebot, das Erfolgsteam startet Ende Mai. Wenn du dir Unterstützung wünschst und Austausch mit anderen Mamas, dann schau auf www.carolinhabekost.de/erfolgsteam. Ich freue mich auf dich. Bis dahin.